Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. An dieser Stelle könnte jetzt eine scharfsinnige Einleitung folgen, doch was sollen wir sagen? Heute geht's um Boss Level, ein Film, der am 5. März in den USA veröffentlicht wurde. Das heißt, nach unserer letzten Review zu Palm Springs gibt es wieder einen Film von Hulu und wieder einen Film, der auf dem Murmeltier-Tag-Prinzip basiert. Aber Achtung, statt anzüglicher Witze fliegen diesmal ordentlich Munition und Blut durch die Gegend. Deshalb gilt wie immer, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen da draußen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Den jeder von euch braucht.
Genau, du hast schon deine epische Stimme benutzt, denn wir haben uns heute hier für den Endgegner der Filme entschieden.
Boss Level.
Und wie das so ist bei einem Boss Level, wenn mir die Option gegeben wird, dann bestreite ich den Boss Level am allerliebsten im Koop-Modus. Und wen Besseres könnte ich mir als meinen Koop-Partner hier vorstellen als dich, lieber Ronny.
Wunderschön gesagt. Vielen Dank. Lieber Alex.
Hallo.
Ich sehe auch gerade, ich habe dabei ein bisschen meinen Bildschirm gerade angespuckt. Ich muss das mal eben hier sauber machen. So.
Angemessene Reaktion auf jeden Fall. Ja, so für alle, die zufällig nicht mitbekommen haben, worum es geht um Boss-Level.
Boss-Level.
Und wieder abwischen.
Ich habe so ein bisschen das Filmtitel-Tourette wahrscheinlich heute so ein bisschen.
Ich genieße erstmal, dass der Titel Boss Level ist und nur Boss Level ist. Noch gibt's keinen deutschen Untertitel.
Noch,
weil wir haben ja gesagt, seit 5. März auf Hulu in den USA. Offiziell heißt es aktuell 23. April, vermutlich in Deutschland. Mhm. Aber da auch auf DVD und Blu-ray nur. Keine VOD-Auswertung bislang. Vielleicht geht das auch Hand in Hand.
Mit Amazon?
Mit zum Beispiel? Das ist ja so üblicherweise, glaube ich, die Plattform, wo die Hulu-Streifen dann sich einfinden, ne?
Ja, spätestens wenn es auf Blu-ray rauskommt, dann ist es ja meistens, dass es bei Amazon Prime halt einfach mit ins VOD-Angebot reinschlüpft. Aber vorher wird es wahrscheinlich nicht passieren, genau.
Könnt ihr mir vorstellen, dass wir in einer unserer Update-Folgen da nochmal vielleicht einen Satz zu verlieren, wenn wir über die aktuellen Releases für den April sprechen.
Und die es kaum dann vorher nicht schon irgendwie aushalten können, geiler Satzbau by the way, die sollten uns auf jeden Fall bei Instagram folgen, denn da schreiben wir das ja immer in unsere Stories.
Sehr, sehr guter Hinweis.
Ja, vielen Dank. Und du hast es schon richtig gesagt, Hulu, 5. März, das heißt Glückwunsch an die, die gute Freunde haben, die technisch versiert sind und bereit sind, sich den Film darüber zum Beispiel einzuverleiben. Das bringt uns heute in dieser glorreiche Lage.
VPN, was?
In die glorreiche Lage, darüber heute schon mal sprechen zu können. Das heißt, ihr habt jetzt einen guten Monat Zeit, um euch mental da schon mal, einen guten Monat, fast 2 Monate, also 6, 7 Wochen, könnt ihr euch schon darauf mental vorbereiten. Das heißt, ihr könnt anfangen, euch jetzt den Bart stehen zu lassen, das Brusthaar ein bisschen oben rauswachsen zu lassen und dann läuft das, glaube ich.
Ja, aber für alle, die das nicht benötigen, ich bin mir sicher, spätestens wenn der Film zu Ende ist, ist dann auch, hatte dann das Testosteron auch Zeit, während des Films über quasi alles sprießen zu lassen. Ich glaube, das macht der Film dann einfach mit dir.
Wahrscheinlich, ja.
Aber warum macht der Film das denn mit uns? Worum geht's denn zum Gaia Boss Level?
Alex mit seinen rutschigen Überleitungen hier, Mensch. Und dann starte ich mal direkt mit einer kleinen Inhaltsangabe. Ich probiere es mal. Was ist heute noch los? Ich habe heute immer so einen Frosch im Hals. Also. Verdammt. Roy Pulver hat ein paar Probleme. Die Beziehung zu seiner Frau und damit der Kontakt zu seinem Sohn ist über die Jahre in die Brüche gegangen. Gern würde Roy seinem Lebensplan wieder auf die richtige Spur verhelfen, wäre da nicht noch ein viel größeres Manko. Seit geraumer Zeit wacht der kantige Hautrauf immer wieder am selben Tag auf. Die Suche nach dem Weg aus der Zeitschleife gestaltet sich jedoch als besonders schwierig, denn jedes Mal wird Roy von einer Horde abgebrühter Killer heimgesucht und immer wieder um die Ecke gebracht. Auf der Suche nach einem Ausweg aus dem tödlichen Gewaltstrudel stößt Roy auf skrupellosen Größenwahn, auf das Ende der Menschheit und auf seinen ganz eigenen Sinn im Leben.
Sehr schön, sehr, sehr schön.
Und jetzt müssen wir gleich mal noch klären, was wir da jetzt eigentlich hier vor die Füße geknallt bekommen haben vom Joe Carnahan.
Ja, also erstmal vorweg die Synopsis, sehr schön, was auch die Trailer, glaube ich, widerspiegeln erstmal. Ganz generell.
Mhm,
vielleicht sogar vielleicht ein bisschen mehr schon in deiner Synopsis, weil der Trailer beschränkt sich, glaube ich, wirklich auf Achtung und täglich grüßt das Murmeltier-Motiv, aber mit expliziter Gewalt.
Stimmt, ja.
Gefühlt. Viel mehr ist ja fast nicht.
Was ich ein bisschen unterschlage, da kommen wir, glaube ich, bestimmt noch ein bisschen drauf,
ja,
ist so eine leichte komödiantische Art auch im Film.
Na, die hat aber der Trailer durchaus gehabt.
Beziehungsweise, genau,
da warst du dir nicht sicher. Ihr wollt schon. Die Action soll schon so ein bisschen pulpy, trashy sein. Ihr wisst schon, dass er B-Movie Over-the-Top-Action macht.
Genau, ich habe es gerade ein bisschen unterschlagen, meine Synopsis. Ja. Aber ist auch drin, gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein.
Genau.
Ansonsten, genau, nochmal zur Vollständigkeit. Joe von Film Carnahan, so rum, genau. Nein, ein Film von Joe Carnahan. Seit Anfang 2020 lag das Ding schon rum irgendwie, ne? Und auch in der letzten Update-Folge, Update 45, da gab es noch kein, da war noch nicht richtig klar, wo der herkommt, aber zeitgleich war, glaube ich, schon so, kam dann Hulu ins Rennen und hat gesagt, hier, wir übernehmen das Ding.
Genau, also quasi extern produziert, nicht direkt aus der Schmiede von einem der großen Streaming-Anbieter, aber Hulu hat gesagt, keine Ahnung, das mit Palm Springs lief so gut, den kaufen wir direkt weg auch. Genre vielleicht, so ähnlich, ist uns gut genug. Und haben dann da laut Internetrecherchen und Quellenangaben einen kleinen achtstelligen Betrag ausgegeben. Was genau das bedeutet, da kann sich jeder jetzt was selber drunter vorstellen. Das heißt, es war größer vermutlich als 10 Millionen Dollar und vermutlich dann kleiner als, weiß ich nicht, 50 Millionen Dollar. Damit es als kleiner achtstelliger Betrag noch sich verkaufen lässt. Und es ist halt ganz spannend, weil der hat halt 45 Millionen gekostet, ne?
Und da muss man sich ja auch fragen, Palm Springs, letzte Review-Episode, für was ist der weggegangen? Für 17,5 an Hulu vom South by Southwest Festival.
Genau, aber wie gesagt, kleine achtstellige Betrag kann ja auch durchaus 15 sein oder 17 oder 20, ne?
Aber im Verhältnis schon mal zu so einer, ich sag mal, Indie-Komödie vom letzten Mal ist das jetzt nicht sonderlich viel vielleicht. Und ich frage mich auch, wie das geht, dass du für 45 produzierst und dann, also irgendwie muss ja irgendwas an die Produzenten nachträglich mal wieder zurückfließen.
Da muss in irgendeiner Form, ich weiß nicht, wie man das am besten nennt, Gewinnbeteiligung, Tantieme, weiß
irgendwie
ich nicht.
Sowas
dann,
da.
Irgendwas muss da sein, damit der Anreiz gegeben ist, ganz klar. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, aber wie gesagt, Budget 45 Millionen ist jetzt nicht von der Hand zu weisen.
Nee.
Schon ein Betrag.
Kann man, glaube ich, auf jeden Fall schon was machen. Ausgegeben hat man das Geld in Atlanta, Georgia, USA.
Also in den USA gedreht.
Genau, in den USA, also Nordamerika, ja, für alle nochmal.
Teures Pflaster, wollte ich damit sagen eigentlich.
Ja, man hat es nicht in Kanada gemacht, denn das hätte ich dem Film auch zugetraut. Also von eigenen Locations, ich hätte jetzt nicht unbedingt, also ich habe nicht erkannt, dass es jetzt irgendwie die USA sind, sondern ich hätte gesagt.
Wurde jetzt, also der, nee, die Location stand nicht wirklich im Vordergrund.
Also spielt keine wesentliche Rolle. Scheint bis jetzt aber auch für viele andere keine Rolle zu spielen. Wir haben mal so die Daten rausgekramt, so die Scores und Bewertungen. Steht relativ stabil da, würde ich sagen, oder? IMDb 6,9 von 9.000 Votes. Das ist schon mal ganz gut.
Ist fast eine 7,0 und ich muss gestehen, nachdem wir über den Trailer gesprochen haben, hatte ich einen ganz guten Eindruck davon, was mich erwartet, und hätte jetzt gesagt, der müsste sich irgendwo in den 5,5 bis 6 irgendwo ansiedeln, Passiert vielleicht noch, aber derzeit sagt IMDb, aber auch der Rotten Tomatoes Score noch was anderes. Und ich vermute mal, ich lehne mich jetzt hier wagemütig aus dem Fenster bis zum Anschlag. Das ist auch der Grund, warum wir entschieden haben, darüber zu sprechen.
Oh, okay. Wobei Rotten Tomatoes auch relativ, ist eine relativ gute Balance. 72% von den User-Bewertungen und 77% von den eigentlichen Reviews.
So, und das ist interessant, weil da gibt's ja manchmal gerne mal eine Diskrepanz bei Rotten Tomatoes. Ja. Zwischen, wie kommt es bei den Kritikern an, wie kommt es bei den Zuschauern an. Mal so, mal so. Hier aber sind sich scheinbar alle einig, dass es, ich weiß, wir werden das vielleicht heute auch noch das eine oder andere Mal stressen, offensichtlich eine bocksolide Nummer ist.
Die der Joe Carnahan da abgeliefert hat. Was hat er denn da vorher aufs Parkett geworfen?
Und tatsächlich, wollte gerade sagen, ne, Joe Carnahan, ich musste nachgucken, um ehrlich zu sein, weil ich hatte ihn so ein bisschen aus den Augen verloren.
Dito, ja.
Denn der hat 2006 schon Smoking Aces gemacht. Und dann habe ich mich erinnert, Smoking Aces ich ziemlich gut fand, als der rauskam. Also ich fühlte mich da gut unterhalten.
Richtiges Guilty Pleasure bei mir, auf jeden Fall.
Ja,
also
ja
ich,
schon, bei
ich
mir hab, auch.
Ich habe den damals richtig, richtig hart abgefeiert, muss ich auf jeden Fall sagen.
So, und dann, das war nämlich auch der Grund, warum ich damals gesagt habe, Joe Carnahan versucht sich am Reboot von A-Team. Mm. Das gucke ich mir an. Und ich bin ins Kino gegangen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich das gar nicht so geil fand.
Ja, und da stehst du nicht alleine da, glaube ich. Und dann aber direkt ein Jahr später hat er versucht zurückzukommen mit Liam Neeson. Ich weiß gar nicht, war das für Liam Neeson so ein bisschen der Start? War das vor oder nach Taken? Ich weiß es schon
Nein,
gar nicht.
Nein, das war definitiv nach Taken.
War nach Taken,
und
oder?
Ich bin damit im Rahmen des Taken-Hypes auch hier für The Grey
ins Kino
gegangen, um wieder festzustellen, dass mich Joe Carnahan verarscht hat. Schon wieder. Weil auch The Grey fand ich, um ehrlich zu sein, nicht gut. Also so gar nicht.
Ich müsste noch mal gucken, was er da natürlich für einen Twist gemacht hat, ne? Gerade mit dem Ende. Das muss man schon schlucken. Das war eine relativ große Kröte.
Na, das war gemein, vor allem nach dem Trailer, die mir das ein bisschen anders suggeriert haben.
Ja, genau. Liam Neeson kämpft sich da nach einem Flugzeugabsturz durch die verschneiten Wälder und legt sich da mit Wölfen an.
Ja, oder auch nicht, ne?
Auch nicht.
So, und dann, sorry, dass ich unterbreche, und dann
dann ist er echt ein bisschen in der Versenkung noch nach The Grey verschwunden, auf jeden Fall, ja.
Definitiv. Ich habe ihn dann aber wieder ein bisschen auf den Schirm bekommen, weil er aktuell geführt wird als der Regisseur für das Raid-Remake. So, und dazu muss man wissen.
Da klingeln alle Glöckchen beim Alex.
Da klingeln nicht nur die Glöckchen, da werde ich getriggert. Hart. Weil weder The Raid noch The Raid 2, The Raid 2 übrigens, einer der besten Filme aller Zeiten.
Direkt nach
Schreibt mir gerne über Instagram, ihr könnt mich am Arsch lecken. Sorry, dass ich das so sagen muss. Ja, ziemlich direkt nach Alien, ja. Also da ist nicht viel dazwischen. Ich finde, The Raid 2 ist ein absolut überragender Film. Again, braucht kein Remake. Fühle mich schon wieder ein bisschen erinnert an Departed.
Oh ja.
Ebenfalls ein Remake von einem
Bauchschmerzen.
Von einem Hongkong-Hollywood-Streifen in Infernal Affairs. Hat auch eigentlich kein Remake benötigt, aber hier ist er jetzt geführt. Es ist nach wie vor in Pre-Production laut IMDb immer noch mit einem Release-Datum 2021. Das kann ich mir aber fast nicht mehr vorstellen.
Und wenn nicht, wäre ja nicht schlimm, ne? Hat ja noch was anderes hier in der Pipeline.
Der kann das auch gerne komplett weglassen. Also. Ja, hat noch was anderes in der Pipeline auf jeden Fall, nämlich Cop Shop.
Oh, warte. Cop Shop.
Richtig, da brauchen wir den gleichen Sprecher wie für Boss Level. Denn Cop Shop ist nicht nur von Joe Carnahan, er ist auch wieder mit Frank Grillo.
Das heißt, sie teamen sich ja wieder zusammen.
Ja, und sie teamen vor allem noch weiter. Wir müssen jetzt ja nicht durch die komplette Vita von Boss Level gehen, aber zum Beispiel ist auch Kevin Hale, der für die Schnitt und Montage
den schleifen von sie
Boss Level,
okay.
Von denen schleifen sie wieder mit.
Und?
Und auch den Juan Miguel Aspidos an der Kamera. Also die Cinematografie, auch er wieder bei Cop Shop mit dabei. Und der hat ja noch eine viel, viel, viel längere Vergangenheit. Der hat auch schon
mit Frank Grillo vor allem.
Ja, mit Frank Grillo, ja. Also Frank Grillo scheint die zentrale Figur zu sein, um die sich sozusagen alle tummeln.
Okay.
Meistens ist es ja der Regisseur.
Starke Anziehungskraft, meinst du? Der Kollege?
Ja, offensichtlich, ne? Ja, also ich meine hier Aspiros, Cinematograf von Real Men, Netflix-Streifen mit Grillo, Point Blank mit Grillo.
Und jetzt Cop Shop.
Jetzt Boss Level und Cop Shop auch noch dann dieses Jahr. Also da scheint sich so ein Dream Team der B-Movie-Action irgendwie zu bilden.
Oh, B-Movie-Action. Habe ich da schon eine leichte Bewertung gerade rausgehört?
Leichte Wertung, damn.
So, ich jetzt als jemand, der sich nicht groß mit Filmen auskennt. Ich sehe einen Film wie Boss Level mit Frank Grillo und frage mich so, wo habe ich denn diesen Kollegen schon mal gesehen, außer die ein, zwei Sachen, die wir gerade erwähnt haben. Oh, und ich habe mich echt ein bisschen dumm gefühlt bei dem Film, weil ich dachte so, ich muss echt nochmal nachgucken. Wir haben jetzt so bekannte Sachen nochmal rausgekramt wie The Grey, da hat er zum Beispiel auch eine kleine Nebenrolle gehabt oder eine Nebenrolle an sich.
Dann, ja, da hat man sich kennengelernt.
Dann so Captain America, Civil War, Endgame.
Hallo, ja.
Da musste ich schon wieder hart nachdenken. Habe ich komplett vergessen aus Captain America 2. Aber er wurde ja dann letztendlich zu Crossbone. Kriegst du das richtig gerade zusammen?
Correcto Mundo, ja, genau. So. Der gibt sich ja erkennen als Hydra in Captain America 2, im Winter Soldier Teil. Und ist dann in Civil War als Crossbone unterwegs und hat auch nochmal einen Auftritt in Endgame.
So, und dann großes Highlight von dir 2020, Jiu-Jitsu, hat er mitgespielt?
Soweit habe ich es nicht geschafft.
Okay, bis zum Abspann, meinst du?
Nee, bis zum Auftritt von Frank Grillo habe ich es nicht geschafft.
Okay, das ist krass. Und dann spielt er halt immer so in Action-Kloppern mit. Und was mir auch gerade noch auf die Füße gefallen ist, ganz kurz noch.
Ja, hau raus.
Deshalb ist Frank Grillo vielleicht auch noch nicht so bei mir so auf der filmischen Bühne gelandet, dass ich sage, Frank Grillo, er zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ist der schon raus? Ist ja auch völlig egal. Cosmic Sin mit Bruce Willis erscheint oder erschien dieses Jahr, steht bei einer stabilen IMDb-Bewertung von 2,5.
Oh, da ist das also schlechter als Jiu-Jitsu.
Ja, es ist, hält sich eventuell die Waage. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem von Frank Grillo, auch so in meiner Wahrnehmung, dass er halt in vielen Streifen mitspielt, die wirklich nicht über das Mittelmaß hinausgekommen sind.
Das stimmt. Aber dafür gibt es halt einen Markt, ne? Das ist so ein bisschen diese Sparte Direct to DVD war das früher.
Ja, stimmt, ne? So ähnlich so diese Steven Seagal Richtung.
Ja,
ne?
Ja, genau so. Und ich habe es extra nochmal erwähnt, er hat mitgespielt in Wolf Warrior 2 2017. Warum habe ich das hier in unsere Liste gepackt?
Weiß ich nicht.
Weil zu dem Zeitpunkt, als Wolf Warrior 2, ein chinesischer Film, erschienen ist. Und ich glaube sogar noch Jahre danach war Wolf Warrior 2 der in China erfolgreichste Film ever mit einem, ich weiß gar nicht, muss lügen, Einspielergebnis von $800 Millionen nur in China und war bis dato der erfolgreichste chinesische Film ever.
Das klingt solide.
Und Frank Grillo hat da mitgespielt.
Das heißt,
die Chinesen kennen den, will ich damit sagen.
Deshalb ja, gerade die Filmposter, was ich gerade erwähnt habe von Boss Level, da waren viele, gerade die ersten, die rausgekommen sind, waren, glaube ich, so in chinesischer oder zumindest halt asiatischer, im asiatischen Design mit asiatischen Schriftzeichen, die ich leider nicht lesen kann.
Ja.
Bevor Hulu sich das geschnappt hat und einmal auch jetzt für den ich sag mal, westlichen Markt ein bisschen aufbereitet hat. Also ich glaube, da haben sie, denke ich mal, auf jeden Fall schon mit mindestens einem Auge hingeschielt, um den Markt da abzuholen auch wieder.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, mittlerweile ist ja dann Frank Grillo auf jeden Fall ein Gesicht, das man zumindest dann mit Action verbindet, ne? Und er hat ja in der Pipeline, da freue ich mich ein bisschen drauf, das ist so mein Guilty Pleasure, noch eine Rolle in The Hitman's Wife's Bodyguard.
Oh Gott, ich habe noch nicht mal den ersten Teil gesehen, muss ich zugeben.
Ernsthaft?
Ja.
Der geht mal wieder, habe ich mir so überlegt, als ich hier die Recherche gemacht habe. Denn die finde ich tatsächlich sehr unterhaltsam. Und auch die wissen genau, was sie sind, nämlich B-Movie-Action mit A-Cast, sage ich mal.
Wer auch wieder ein bisschen geht.
Da sind da gut aufgehoben. Ja, erzähl weiter, genau. Jetzt kommen wir nämlich zum A-Cast, ne?
Wer auch wieder ein bisschen geht, ist Mel Gibson. Da haben wir in unserem Weihnachtsspecial schon drüber gesprochen, wo er zuletzt in Fatman gespielt hat.
Man.
Und wir das drüber gesprochen haben. Stimmt, Fatman! Mel Gibson tauchte wieder auf, nachdem er einige Jahre so ein bisschen
Weapon.
Quasi sich ein bisschen genau verstecken musste. Lethal Weapon, Braveheart, der Patriot und was er alles mitgemacht und vor allem selbst gemacht hat.
Bis er politisch nicht mehr ging.
Genau.
Dann saß er 5 Jahre auf der stillen Treppe, irgendwie so in den Dreh. Da passierte gar nichts in seinem Lebenslauf und jetzt scheint alles vergeben und vergessen oder er hat sich gelobt, dass er, keine Juden mehr durch den Dreck zieht. Ich glaube, das war damals tatsächlich der Kicker.
Ja, unter anderem. Und dass er halt Frauen, glaube ich, nicht sehr gut behandelt hat. Ist ja auch wurscht. An seiner Seite noch, also ist jetzt nicht wurscht vom Sinne, gehen wir nichts drauf, sondern lasst uns das einfach jetzt kurz abschließen. An seiner Seite, beziehungsweise mehr oder weniger an seiner Seite, sondern auch vor allem an der Seite von Frank Grillo. Oh mein Gott. Naomi Watts, da hatten wir uns schon im Trailer gefragt. Wie kommt die denn jetzt genau hier auf die Liste?
Wer muss denn bestochen werden, damit die da einmal durchs Bild läuft?
Wir wissen es nicht. Müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr viel sagen.
Genau.
Und wer noch mit an Bord gesprungen ist, Michelle Yeoh ist dabei zum Beispiel und Ken Jeong noch.
Korrekt.
Ihn zum Beispiel gesehen, Crazy Rich Asians, Transformers mitgespielt, Hangover, glaube ich, kennen ihn wahrscheinlich die meisten und Michelle Yeoh, weiß ich nicht, auch, stimmt, ja auch, Crazy Rich Asians, Tiger and Dragon, ach und was weiß ich, was da alles noch da in
ich habe es extra nochmal erwähnt, 92, erster richtig großer Auftritt in Police Story 3 neben Jackie Chan.
1992.
1992 und das ist mir aufgefallen, ich hatte vor ich glaube um den Jahreswechsel haben wir so Jackie Chan Binge-Marathon gemacht über ein paar Wochen und uns alle möglichen Jackie Chan-Filme reingezogen, inklusive Police Story 1 bis 3 und da tauchte sie tatsächlich auf und ich konnte mich nicht erinnern, also mal davon abgesehen, dass der dritte der schlechteste ist mit Abstand, aber das war Michelle Yeoh und das war abgefahren, sie wirklich so jung zu sehen und dann kam ja irgendwie so 4-5 Jahre später dann der große Hollywood-Durchbruch erst bei ihr, spannend, 92,
das ist krass,
schon eine Weile dabei.
Fun Fact, ungefähr fast das gleiche Jahr. Was glaubst du, wer hat da seinen ersten Vita-Eintrag als Schauspieler? 1993. 1993, ein Jahr später.
Oh Gott, Frank Grillo, keine Ahnung.
Frank Grillo.
Ja?
Und ich muss nach Boss Level nochmal gucken, wie alt ist er eigentlich? Und dann steht da, dass Frank Grillo 55 Jahre alt ist. Und da bin ich echt ein bisschen aus den Socken gefallen.
War sich gut gehalten, ne?
So, also haben Wahnsinn. Ein
bisschen Sonne abgekriegt.
Also können wir vielleicht, ja gut, ich weiß nicht, ob wir da noch groß drauf eingehen müssen, aber dafür, das, was er macht in seinen Filmen und auch in Boston, dachte ich so, ja, 45, ne, klar, ist schon, hat schon ein bisschen das Leben so gesehen, aber 55, nochmal 10 Jahre und top.
Not bad. Der hat das Tom Cruise gehen.
Genau, mal auf Instagram suchen, mal fragen, was er da für eine Creme benutzt, die er sich da immer ins Gesicht schmiert. Wäre ich ein freudiger Abnehmer davon, glaube ich.
Ja, ich bin ein freudiger Abnehmer von dem Haarensatz.
Auch da hat er bestimmt irgendwas in petto. Irgendeine schöne, schmierige Pomade. Who knows? Genug geschwafelt, würde ich sagen. Lass uns doch kurz jetzt mal wirklich zu Boss Level kommen und drüber reden, was denn eigentlich in diesem Film steckt und was vielleicht auch nicht. Und ich habe mir, wahrscheinlich du auch, ein paar Pro- und ein paar Kontrapunkte zusammengeschrieben.
Absolut.
Absolut. Soll ich direkt mal hier anfangen? Weil ich habe jetzt quasi.
Ja, leg gerne mal vor, ja.
Ich habe jetzt hier schon so über Frank Grillo so ein bisschen geschwärmt, fast schon. Und mein erster Pro-Punkt zählt da so ein bisschen rein. Was für mich ein großer Pluspunkt dieses Films ist, von Boss Level, ist, sind die Charaktere und der Cast. Allen voran Frank Grillo, der hier den Roy spielt. Er ist so ein typisch abgebrühter, trockener Actionstar. Nimmt sich, glaube ich, von der Inszenierung auch nicht immer selbst so wirklich ernst. Hat aber zum Teil oder zu einem gewissen Teil im Film dann immer wieder auch wieder so einen emotionalen Tiefgang. Und egal, wie sehr man den Mix und den Schwank vielleicht zwischen diesen Sachen mag, ich fand, dass Frank Grillo wirkte für mich halt richtig glaubhaft in dem, was er macht. Und
ja, okay.
Also sympathisch vor allem auch. Und das hat mir richtig gefallen, weil ich dachte, Frank Grillo, der haut halt einfach ein paar Typen auf die Nase und ist eher halt so, ne, so ein, wie gesagt, so ein abgebrühter Actionstar. Aber ich fand, dass er die Facetten, die er halt spielt im Film, habe ich ihm abgenommen als solches.
Das fasst es ganz schön zusammen. Man hat es ihm abgenommen. Ich finde, er hat jetzt nicht so die schauspielerischen Qualitäten wie vielleicht andere seiner Kollegen, aber das passt so. Also das, was er an Tiefgang mitbringen muss, das ist auch völlig ausreichend hier an der Stelle. Und das hat es für mich ein bisschen rausgerissen, ganz viel des Films besteht auch aus seinem inneren Monolog. Und die sind exquisit eingesprochen.
Ja. Das muss man sagen.
Die sind pointiert. Natürlich sein Spiel genauso. Ne? Sehr, sehr pointiert, weil du musst ja so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, dass das wirklich aussieht, als hast du das alles schon hunderte Male erlebt. Ne? Diese Routine und so weiter, das ist natürlich alles da. Aber der Kicker war für mich wirklich diese unheimlich schönen, wie sagt man denn, mit diesem Gefühl für die Szene auch eingesprochenen inneren Monologe, die entweder für den Schmunzler bei uns gesorgt haben oder für diesen genau diesen emotionalen Tiefgang, den du angesprochen hattest. Und ich meine, die hat er ja eingesprochen, von daher kam relativ viel nur über die Tonspur auch von seinen Qualitäten für mich rüber. Ja. Da war ich überrascht von. Man hat auch gemerkt, und deswegen habe ich vorhin diesen Fakt auch so gestresst, dass er auch mitproduziert hat, dass dieses Team offensichtlich sich gefunden hat, dass da eine gute Harmonie geherrscht hat. Ich fand, man merkte das beim Cast, primär natürlich bei Grillo als zentrale Figur, wie sich halt auch der ganze Rest so zusammenfügt. Ich habe immer das Gefühl tatsächlich bei Filmen, dass man hin und wieder merkt, wenn am Set eine gute Stimmung war.
Denke auch,
und,
ja.
Und Spaß dabei. Und ich unterstelle den jetzt mal, das war hier so.
Nee, denke ich auch, klar. Und der ganze Cast an sich halt ist halt auch super bunt. Ich glaube, da hat auch Joe Carnahan halt so ein Händchen dafür, das gut hinzukriegen. Wir haben ja gerade gesagt, wer alles schon dabei war, von Mel Gibson, Naomi Watts, dann hat man da noch so ein bisschen auch so asiatische Schauspieler mit reingezogen, Michelle Yeoh, Ken Jeong. Und dann die ganzen Killer, ja, die ihm immer auf die Fersen sind. Das ist ja auch noch so ein buntes Potpourri, natürlich so vielerlei, so als aus Klischee bestehend oder aus verschiedenen Klischees bestehend. Aber es funktioniert, es ist bunt, es ist überdreht, aber irgendwie ist es eine schöne, bunte Masse, die da gut interagieren kann. Und das ist so ein großer Pluspunkt für mich. Es ist so ein bisschen aber auch das, vielleicht, kommen wir gleich noch zu, so ein bisschen das Zombieland-Phänomen, was wir hier wieder ein bisschen haben.
Möglicherweise, man muss natürlich auch sagen, die Szenen, wenn du wirklich mal ins Detail gehst, die Szenen mit Mel Gibson, Naomi Watts, Michelle Yeoh, Ken Jeong, das ist meistens immer alles eine Location. Das heißt, wahrscheinlich brauchst du die wirklich nur ein, zwei Tage ans Set einladen. Mit einem guten Management kriegst du die Szenen dann, glaube ich, auch relativ schnell runtergerissen und brauchst wirklich primär dann nur, ich meine, diese eher unbekannteren Assassinen, die unterwegs sind, und Frank Grillo halt. Ne?
Ja.
Wobei ich natürlich noch einen Spin-off brauche von Guan Yin.
Sehr gut.
Ja, Entschuldigung. Ja, also ich kann absolut nachvollziehen, das Cast hilft auf jeden Fall. Ich muss aber gestehen, weil du sagst, Zombieland-Phänomen finde ich nicht mal. Denn du spielst darauf an, dass die Story gar nicht so viel hergibt. Und ich muss sagen, ich finde, die habe ich bei mir auf dem Pro-Punkt stehen, tatsächlich. Jetzt muss ich dazu sagen, und das hatten wir ja auch schon bei Palm Springs, ich stehe auf diese Zeitschleifen-Nummern. Ja, wir hatten es zum Thema
Surprise,
beste Filme.
Surprise, ja.
Hallo, The Raid 2. Ja, in diesen Top 10 befindet sich auch und täglich grüßt das Murmeltier. So.
Platz 3 dann wahrscheinlich.
Top 10. Der Punkt ist, ich mag die prinzipiell und ich hatte mich auch so ein bisschen auf den Film gefreut, weil ich mir dachte, gut, mit Action-Genre, wir hatten schon sowas wie Edge of Tomorrow, das hat sich ein bisschen ernster genommen, der scheint sich nicht ernst zu nehmen, mal gucken, wie es wird, Kopf aus. Und dann streut aber diese Story trotzdem hin und wieder so ein paar ernstere Untertöne ein.
Oh ja.
Und dann hat, finde ich, das Skript halt was Interessantes gemacht, denn ich war bei jedes Mal, wenn sie die vom Gas gehen und die Effekte runterschrauben und die Gewalt runterschrauben und so die ernsten Untertöne bringen, war ich immer so, dass ich sage, so langsam müsstet ihr jetzt damit aufhören. Ich finde es gut, dass ihr das macht, aber der Block wird zu lang. Und es hat jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, hat es höchstens 30 Sekunden gedauert oder eine Minute. Und dann ging es auch wirklich weiter. Das heißt, was ich sagen will, ist, das Pacing hat für mich gerade so noch funktioniert, diesen Spagat hinzubekommen zwischen diesen ernsteren Untertönen, die halt einen unerwarteten Tiefgang für mich gebracht haben, den der Trailer auch an keiner Stelle suggeriert, dass der vorhanden ist. Und ich finde es gut, dass er da war.
Ich habe das auch bei mir auf der Pro-Liste, aber ein bisschen fühle ich mich gerade in die Ecke gezwängt. Ich will es jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen, deshalb muss ich quasi auch aus meiner Kontraliste schon was rausziehen.
Also, zieh mal raus, das passt doch.
Idee und Humor, Murmeltier, die 100. Man hat es schon wieder quasi auf dem Tisch, das Thema. Jetzt nochmal, wie du gesagt hast, nach Edge of Tomorrow, in einem Action-Genre. Ich fand, für mich hat es super gut funktioniert, gerade das Intro, die ersten 15 Minuten. Du hast wirklich so, ich habe es gerade eben, glaube ich, schon so ein bisschen angerissen, so diesen Humor, der so an die 90er Jahre erinnert, also auch so ein bisschen Lethal Weapon-Vibes.
Ja, und
vor allem
und
dann
der
halt
Ansatz
mit,
nicht,
noch,
oh, was ist denn mit meinem Tag? Wiederholt es jetzt immer wieder, sondern wirklich der Einstieg bei Tag 140.
Genau.
Wir kennen die Regeln, wir wissen genau, wie es abläuft und der Charakter hat das alles schon durch und hat eigentlich auch gar keinen Bock mehr drauf.
Genau.
Motivation ist weg.
Also wirklich abgebrüht. Dann kommt noch so ein bisschen Rock'n'Roll-Mucke dazu. Ja, hat schon ein paar coole Moves drauf, um da die Gangster, die Killer da halt schon selbst um die Ecke zu bringen. Auf der anderen Seite, genau was du sagst, und das ist mir halt wirklich auf den Magen geschlagen, das ist für mich halt wirklich sehr großer Kontrapunkt, der mich so ein bisschen beschäftigt hat, ist wirklich, du hast bei Boss-Level so starke Balance- und Pacing-Probleme. Das ist zum einen so dieses Tempo, wie gesagt, die ersten 15 Minuten, die sind schnell, die sind energiegeladen, das ist ein geiler Auftakt. Und danach geht es direkt in einen 10-minütigen Dialog und danach folgt nochmal ein 5-Minuten-Dialog. Und das sind halt nach einer Viertelstunde Action und coolem Intro, wirst du erstmal für eine Viertelstunde komplett ausgebremst. Und das ist halt wirklich fast schon kammerspielartig, was da in Dialog abläuft. Und da dachte ich in der Tat nach den ersten 10 Minuten schon, jetzt zieht sich, jetzt wird es schon langsam zäh und dann kann man halt nochmal 5 Minuten on top. Bringt Tiefgang, bringt Backstory und hilft ein bisschen so für das Worldbuilding, so viele Anglizismen gerade. Aber das war schon, da dachte ich schon, hui, da bin ich echt ein bisschen rausgeglitten.
Okay, na das ist ja, das geht ja in die gleiche Richtung, was ich schon gesagt hatte. Für mich hat es noch gerade so funktioniert. Also es hat den Bogen noch nicht überspannt für mich.
Ja, bei mir war es vor allem, in der ersten halben Stunde, da war es schon drüber. Da hatte ich ein massives Problem.
Das kann ich sogar verstehen, weil der Film ja auch eine andere Erwartungshaltung weckt erstmal. Vom zum Beispiel Trailer gucken.
Genau, das war halt speziell so Tempo und dann auch noch so der Stil, ja. Also wie gesagt, peppige Action, schwarzer Humor, viel Gewalt. Und dann hast du plötzlich so, driftet so ab in Themen, die beschäftigen sich so mit Verlustängsten. Und dann wird es gefühlt
so
ein Drama, genau, um Familie und den eigenen Sohn. Und man will es doch eigentlich wieder irgendwie alles heile haben und die Familie retten. Das war schon, da muss ich mich ein bisschen festhalten, sonst wäre ich da irgendwie aus der Kurve gefallen. Bei diesen krassen Haken, die man da geschlagen hat, das war schon ungewohnt. Aber ich fand es trotzdem interessant.
Ja, das stimmt. Aber wenn diese erste halbe Stunde rum ist und man so ein bisschen dann die Spielregeln kennt und jetzt auch nochmal selber der Zuschauer den Drive, die Motivation dann jetzt nochmal mitbekommen, verstanden hat sozusagen, dann legt der Film ja auch durchaus wieder nach.
Das stimmt.
Ne? So. Und da bleibt er eigentlich auch, finde ich, trotz dieses immer wieder aufpoppenden Tiefgangs, der durchaus da ist, auch immer wieder, wenn Action kommt, dann ist die Action eigentlich, bleibt sich dann auch immer treu, sag ich mal. Also die ist dann schon immer over the top, die ist streckenweise, da ist auch hier so ein mit dabei, das ist dann sicherlich dem Budget ein bisschen geschuldet. Insgesamt bleibt die aber over the top, ein bisschen lustig, ein bisschen schwarzhumorig.
Ja.
Das ist schon durchgezogen, diese Linie, wenn es um die Action geht zumindest.
Das ist bei mir auch halt einer der größten Punkte, wo ich sage, das ist echt gut gemacht. Die Action ist wirklich stark inszeniert. Das sieht man vor allem, oder fand ich es zum Beispiel bei der Verfolgungsjagd, die im Film halt immer wieder, weil es ja wiederholt, immer wieder nochmal gezeigt wird. Aus einer leicht anderen Perspektive, ein leicht abgeänderter Ablauf. Das ist super handwerklich gemacht, wenn da Autos durch die Luft fliegen. Das vertuscht auch mal so kleine Schwächen, wie du es gerade angerissen hast, dass man irgendwo mal einen CGI-Explosion hat oder gesehen hat.
Der Qualm bei irgendwelchen CGI-Explosionen, da hat man es dann ein bisschen gesehen. Aber
da konnte man drüber hinwegsehen, auf jeden Fall.
Ja, also insgesamt verkauft er sich sehr, sehr teuer. Es gibt auch am Ende so eine klassische Shootout-Szene in einem Treppenhaus. Die muss sich aus meiner Sicht kaum weder von der Cinematografie noch von der Choreografie noch von den Special Effects vor einem John Wick verstecken, finde ich. Das war, wie der da durch die Leute durchgeht, das fand ich schon ziemlich, ziemlich gut gemacht. Diese kurze Sequenz, da kam schon so John Wick-Vibes auf. Und wie gesagt, man muss das ja ein bisschen
Vibes,
auch
leichte Vibes, ja.
Das ist ja auch nur eine kurze Sequenz. Der Film hat noch viel mehr over the top zu bieten, als zum Beispiel in John Wick, wo der ja gar kein Interesse hat, das dann in diese Richtung ausarten zu lassen,
nenne ich das jetzt
mal bewusst. Ne? Mhm. Ich war auch positiv davon überrascht, wie gut der Schnitt funktioniert von den Actionsequenzen, wie gut die choreografiert sind, dass da nicht gespart wurde. Es gab schnelle Schnitte, ich habe aber nie den Überblick verloren. Das heißt, die waren vom Anschluss her, haben die gut harmoniert.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich habe noch einen größeren Kontrapunkt. Der steht eigentlich bei mir ganz oben auf der Liste.
Hau raus.
Und das ist so ein Punkt, wo ich fairerweise vorher schon ein bisschen abfedern will und sagen möchte, wenn man den Film so nimmt, wie er ist, und das einfach so durchguckt, dann hat man, glaube ich, nicht viele Probleme. Aber man darf, wie bei vielen anderen Filmen, es gibt noch ein großes, prominentes Beispiel aus diesem Jahr, aus letzten Monat, wenn man anfängt, so Details zu hinterfragen, der Story und der Geschichte, dann habe ich mich so ein bisschen unwohl gefühlt. Und das sind für mich auch ganz viele Punkte von der Story und dem Drehbuch hier bei Boss Level, wo ich einfach Sachen hinterfragt habe und die mich dann halt auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen haben. Da geht es halt um die Figur von Mel Gibson. Ja, es ist ein böser, mächtiger, skrupelloser, was eigentlich? Er ist einfach nur ein Typ, der böse ist, der anscheinend Geld hat und da irgendwie Leute beschäftigt, halt um irgendwas wissenschaftlerisch da halt an den Start zu kriegen.
Der möchte einfach die Welt besser machen, ja, wieder, aber indem er durch die Zeit reist und zum Beispiel Hitler tötet, bevor er geboren wurde. Nee, genau. Keine Ahnung.
Ist irgendwie ein Ex-Soldat, der erzählt ja auch so eine Geschichte aus seiner Vergangenheit oder irgendwas in der Richtung, aber was er so wirklich, also so, seine wirkliche Intention zum, oder seine, wo er so herkommt, ist ja auch
nicht. Ja, der war schon, das war schon sehr flache Superschurken-Schablone, die sie da drüber gelegt haben.
Genau, stimmt. Dann habe ich halt auch die Rolle von Naomi Watts nicht so ganz verstanden. Ist halt so eine geniale Wissenschaftlerin, aber ja. auch dieser Punkt, dass sie weiß, dass sie in Gefahr ist, dass sie bedroht wird, dass sie um ihr Leben fürchten muss, wo ich sage, so Mädel, dann hör doch da einfach auf zu arbeiten. Oder
naja, und hör vor allem auf zu reden, wenn du glaubst, dass die zuhören können, aber nö, ich erzähle, dass du in der Army warst, dass wir ein Kind zusammen haben und so weiter und so fort, wo ich dachte, hör doch jetzt mal, du guckst immer wieder in die Kamera, lass es doch jetzt gut sein.
Ja, das fand ich ein bisschen anstrengend und abseits von diesem Story-Drehbuch-Problem, die man halt einfach nicht hinterfragen darf, war für mich halt Naomi Watts an sich. Also ihre Figur, wie sie schauspielert, ist halt nach dem Trailer, habe ich nach dem vollen Film auch immer noch das Fragezeichen über den Kopf, wie sie da reingekommen ist und warum sie da reingekommen ist. Weil ich finde sie halt echt... Ich kann nur sagen, ich finde sie halt echt leblos in diesem Film.
Ja, sie bleibt auf jeden Fall unter den Möglichkeiten, von denen wir wissen, dass sie da sind.
Ja, also fast wie ein Fremdkörper schon. Da hätte man jede x-beliebige Figur da reinwerfen können. Aber
das stimmt leider, was einfach schade ist. Weil wir wissen, dass sie es kann. Aber kommt da jetzt nicht zur Geltung. Wird sicherlich irgendwie ein bisschen auch Regieanweisung gewesen sein. Da gab es sicherlich eine Vorstellung, wie das zu spielen ist.
Innerlich zerrissen und leicht Depressionen und was weiß ich. Ne? Ja. Aber
Ich fand es ganz schön, tatsächlich der Sohn, unwissenderweise gespielt von Frank Grillos Sohn im echten Leben.
Bam, bam, bam.
Ja, wusste ich nicht. Gibt dem Ganzen aber eine ganz, ganz süße Note, das weil stimmt, du hast ja am Anfang in deiner Synopsis gesagt, dass er auf der Suche ist nach seinem eigenen Sinn des Lebens, nach seiner eigenen Motivation. Mhm. Und ich fand in den Szenen zwischen Frank Grillo und seinem Sohn, die sind wirklich herzerwärmend.
Das hat bei mir reingezählt in dieses Schauspiel von Grillo, dass auch die Chemie da gestimmt hat, dass er das einfach wirklich auch übertragen konnte.
Offensichtlich stimmt die Chemie, wenn es halt sein Sohn war.
Ja, das trotzdem, super gut, oder? Trotzdem kann es ja hart und irgendwie plump wirken, ne? Aber auch da.
Natürlich, aber nee, war gut. Also gut fand ich wirklich schön und vielleicht hat es auch geholfen einfach, ne? Dass es der echte Sohn ist.
Ja. Kriegen wir das Ganze vielleicht nochmal so in vielleicht ein kleines, schnuckeliges Fazit zusammengepresst?
Ja, definitiv. Ich kann gerne kurz mal durchstarten.
Ja, starte mal durch mit deinem Schlusswort.
Ich versuche mal erstmal...
Vergiss die Bewertung nicht.
Guter Hinweis, vielen
oder,
Dank.
Oder lass zum Schluss machen. Mach erstmal deinen Prosa.
Erstmal vorneweg, wir haben gesagt, diese Groundhog-Themen, die häufen sich aktuell. Ich weiß nicht, ob das durch Corona kommt oder nicht, aber auf jeden Fall scheinen sie durchaus auch durch Corona vielleicht so einen gewissen Spot zu treffen bei den Leuten. Nämlich dieses, jeder Tag fühlt sich gleich an. Wo kriege ich denn überhaupt meine Motivation her? Das fand ich war halt so durchaus eine ganz nette Message, die der Film halt mitbringt. Wo nimmt er denn seine Motivation her?
Ja.
Aus den kleinen Dingen im Zweifel auch. Also aus Familie, aus seinem Sohn, aus der die Message, die kam durchaus an bei mir. Ansonsten hat der Film erstmal ganz generell voll abgeliefert, was der Trailer mir versprochen hat, nämlich sehr, sehr unterhaltsame, pulpige B-Movie Over-the-Top-Action mit einem durchaus ansehnlichen Budget, das viele der Action-Szenen besser löst, als ich initial sogar mir erhofft hatte. Da fühlte ich mich bestens unterhalten. Plus, was der Trailer verschwiegen hat, so einen gewissen Tiefgang, der offensichtlich jetzt bei Ronny nicht so gut angekommen ist.
Der Tiefgang schon, aber wie er halt in den Film gepresst wurde, möchte ich nur kurz anmerken.
Das völlig richtig. Vielen Dank für die Ergänzung. Ich konnte das ganz gut verschmerzen. Für mich als unterm Strich war es mehr eine Bereicherung als ein Fremdkörper. Und von daher war das für mich ganz, ganz schön, dass da tatsächlich mehr unter der Haube ist, als zuerst vermuten ließ. Und angeführt von einem übercharmanten Frank Grillo, der das wirklich super sympathisch von Anfang bis Ende durchzieht, mit einem sehr, sehr guten A-B-Cast, das aber unter seinen Erwartungen bleibt, ist das ein absolut unterhaltsamer Actionstreifen, den ich eigentlich durchaus empfehlen kann.
Mhm.
Mhm.
Ja, auf. Wir haben vieles schon gesagt. Du hast jetzt vieles auch nochmal gesagt, wo ich d'accord bin. Nach Edge of Tomorrow versucht Boss Level hier auch nochmal das Murmeltier-Prinzip ins Action-Genre zu übertragen. Das klappt auf weiter Strecke sehr gut, denn handwerklich, wie gesagt, sind die großen adrenalingeladenen Szenen einwandfrei und teils mit diesem wirklich sehr staubtrockenen Humor umgesetzt. Da blickt man auch gerne mal über so die ein, zwei CGI-Effekte hinweg, die das Niveau halt vielleicht nicht ganz so halten können. Was, ja, du hast gerade auch schon erwähnt, was für mich wesentlich stärker ins Gewicht fällt, sind so diese wilden Haken, die Joe Carnahan hier mit dem Tempo und der Erzählung als solche schlägt. Mhm. Nach wilden Stunts verliert sich der Film plötzlich in fast schon 10 Dialogen und der an die frühen 90er Jahre angelehnte Humor wird dann plötzlich so von existenzieller Dramatik überrollt. Aber diese Defizite sind also speziell für mich unübersehbar. Aber wenn man es schafft, ich sag mal, diese Schattenseiten auszublenden, dann erhält man mit Boss Level eine spaßige und kurzweilige Actionkomödie. Und ich bin voll d'accord damit, wenn du sagst, in der man vor allem halt oder in der sich vor allem Frank Grillo voll entfalten kann. Und deshalb sage ich auch, Däumchen hoch, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und jetzt fehlt noch eine abschließende Bewertung.
Okay, also
5 Sterne hast du zu vergeben.
Ich tue mich ja ein bisschen schwer tatsächlich. Ich vergebe ja gerne Wertungen nach dem Bauchgefühlprinzip.
Mhm.
Und du hast mir mal gesagt, bitte keine halben Sterne.
Ach, wir sind doch flexibel
so,
hier.
Ich wäre ja tendenziell so bei 3,5 Sternen. Ja. Mit aber eher der Tendenz zum Aufrunden zu einer 4 als zu einer 3, um ehrlich zu sein.
Okay. Ja, ich bin auch da d'accord. Ich hätte gesagt ein 3, aber eher zum Aufrunden auf eine 3,5. Deshalb lass mich doch auch eine 3,5 machen.
Also machen wir dann sind wir in der Quersumme doch bei 3,5 und ich glaube, das geht dann auch.
Lass uns doch
dann
da
haben
treffen.
Wir keinen Grundbruch.
Genau.
3,5 klingt jetzt so schlimm, aber wenn man es hoch interpoliert auf 10, dann sind wir schon bei 7.
Siehst du,
und dann sind wir d'accord richtig.
Boxsolide. Genau.
So, jetzt aber mal noch zum Abschluss eine Frage, die ich lange, lange nicht gestellt habe.
Oh, was könnte das für eine Frage sein, Alex?
Brauchen wir noch einen zweiten Teil?
Also Joe Carnahan hat angedeutet, ja, brauchen wir. Ich sage, man kann bestimmt so ein Universum ist vielleicht zu viel gesagt. Man kann wahrscheinlich tatsächlich eine kleine Reihe draus machen. Vielleicht würde auch schon ein zweiter reichen. Aber ich brauche es vielleicht gar nicht.
Ich sag's halt bewusst, weil wir haben ja initial gesagt, das Team arbeitet zusammen an anderen Streifen, Cop Shop zum Beispiel, ne? Mhm. Wo ich dann halt sage, brauche ich dann wirklich eine 1:1, also brauche ich wirklich eine Fortsetzung im gleichen Universum oder reicht es einfach, wenn ihr Typen irgendwie da diese Dinger raushämmert, wie ihr Bock habt?
Das hätte ich auch gesagt. Legt doch jetzt mal Cop Shop nach und dann entscheide ich mich vielleicht nochmal um.
Genau. Ja, gut.
Alles gesagt, glaube ich. Wie gesagt, ab 23. April, also ich glaube noch eine Woche vor Palm Springs, kommt das Ding dann auf Blu-ray und DVD raus. Wir werden euch natürlich nochmal drauf hinweisen, aber ihr könnt euch trotzdem schon mal gerne an uns wenden, wenn ihr den Film vielleicht selbst schon über Hulu irgendwie gesehen habt. Das könnt ihr zum Beispiel machen über die sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook. Ihr findet uns unter unserem Namen, der da lautet
NSRT Podcast.
Ich sag's nochmal für alle, die uns vielleicht heute zum ersten Mal zugehört haben.
NSRT Podcast.
Ja, und verstehe, ja. Den gleichnamigen Hashtag auch gerne verwenden.
NSRT Podcast?
Kitsching, genau. Genau so. Und was ich immer wieder vergesse, iTunes. Gerne mal reinschalten und uns eine Bewertung schreiben. Also wenn ihr uns da gerade drüber hört, dann einfach mal noch 2 Klicks mehr und da 5 Sterne geben und schreiben cool. Und dann
genau, wollte ich gerade sagen, nicht nur die Sterne geben, sondern gerne auch mal einfach die rohen Emotionen rein vertexten.
Genau, muss ja nicht nur cool sein, sondern auch schreiben, was euch vielleicht nicht gefällt. Ich weiß, es wird wenig geben, was ihr zu sagen habt dazu, aber Feedback ist immer gern willkommen.
Definitiv. Ja, sehr schön. Gut. Die nächste Hulu-Review im Kasten. Ich bin gespannt, ob wir mal wieder irgendwie aus dieser Zeitschleife rausfinden.
Und ich bin auch gespannt.
Täglich das Murmeltier grüßt bei den Reviews hier. Es gibt nur einen Weg für euch, es rauszufinden, indem ihr nächste Woche für das Update und die Woche drauf für die nächste Review wieder einschaltet und zuhört.
Richtig.
Und bis dahin bedanke ich mich bei dir, lieber Ronny.
Danke, lieber Alex.
Für die konstruktive Diskussion heute. Und für alle anderen da draußen für das Zuhören. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dahin.
Macht's gut.
Ciao, ciao.